Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Diese Folge wurde am Samstag, den 11. Juni, aufgezeichnet, also bevor bekannt wurde, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew reisen würde.
Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum hier im Saal, im Radialsystem in Berlin und auch überall da draußen, von wo auch immer Sie jetzt zugeschaltet sind. Wir freuen uns riesig, heute hier zu sein. Das ist wirklich ein total umwerfendes Gefühl, auf einmal so viel Publikum vor uns zu haben. Und wir sind jetzt hier, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und mein Name, Simon hat es eben schon gesagt, ist Ileana Grabitz. Ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
Und ich bin Heinrich Wefing. Ich leite das Politikteil der gedruckten Zeit in Hamburg. Und wie jede Woche haben wir eine Stunde, diesmal nur 45 Minuten, um über ein Thema mit einem Gast zu sprechen.
Genau, und heute haben wir ja was ganz Besonderes vor, es wurde eben schon gesagt, und es ist eigentlich eine doppelte Premiere, Heinrich, ne? Also ja. Wir haben schon mehrere Live-Podcasts aufgenommen. In diesem Fall ist es was Besonderes, weil wir zu Gast sind bei dem Podcast-Festival von Zeit und Zeit Online. Und besonders ist eben, ich habe es eben schon gesagt, dass wir ein Publikum haben, dass wir vor Publikum aufzeichnen dürfen nach zwei harten Corona-Jahren, glaube ich, für uns alle. Und wir freuen uns riesig und ich glaube, das ist nochmal ein Moment, wo Sie sich als Publikum vielleicht einmal bemerkbar machen können und uns eine Runde Applaus hier vor allen Dingen an unseren Gast geben können.
Ja, und wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen ganz besonderen Gast zu Besuch im Politikteil haben. Die Überraschung hat Jochen Wegner jetzt eben schon ein bisschen kaputt gemacht. Alle wissen jetzt schon, wer es ist. Wir haben es nicht gesagt, nicht weil wir uns irgendwie besonders interessant machen wollten, sondern tatsächlich, und da wird es gleich ein bisschen ernst, aus Sicherheitsgründen, uns wurde gesagt, bitte nicht sagen, wo der Botschafter der Ukraine an einem bestimmten Moment ist. Deswegen haben wir den Namen geheim gehalten. Jetzt freuen wir uns ganz besonders, ihn zu begrüßen. Das Gesicht, die Stimme der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnyk. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von mir, Herr Melnyk. Wir freuen uns unglaublich, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben. Und natürlich, das ist ganz klar, wird unser Thema hier in diesen kommenden 45 Minuten der Ukraine-Krieg sein. Wir möchten mit Ihnen über Ihren Blick auf den Krieg sprechen. Wir möchten hören vielleicht von Ihnen, wie die Lage tatsächlich ist in Ihrem Heimatland. Wir möchten natürlich sprechen über die Rolle Deutschlands in diesem Krieg und auch einen Blick nach vorne werfen, vielleicht darüber diskutieren, wie dieser Krieg enden kann. Und wir alle hoffen natürlich, dass das sehr bald der Fall sein wird. Und bevor wir richtig einsteigen, würden wir Ihnen eigentlich ganz gerne auch ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, weil uns ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass Sie natürlich eigentlich, glaube ich, im Moment der bekannteste Botschafter in Deutschland sind. Ich glaube, das kann man sagen. Aber dass man eigentlich von Ihnen als Person relativ wenig weiß. Und insofern erlauben Sie uns, dass Sie vielleicht zwei, drei Fragen vorab stellen, bevor wir dann eben in das eigentliche Thema einsteigen.
Also ja. Sie sind 1975 in Lviv geboren. 1975 war das noch Teil der Sowjetunion, wie die ganze Ukraine damals. Sie haben Jura studiert, sind dann in den diplomatischen Dienst der Ukraine eingetreten. Sie waren in Wien auf Station, in Hamburg. Und sind seit 2015 Botschafter der Ukraine in Berlin. Vielleicht eins kurz noch vorweg, um sozusagen das Protokollarische zu klären. Uns wurde gesagt, wir müssen Sie eigentlich formal richtig mit Ihre Exzellenz ansprechen. Können wir darauf vielleicht für die nächsten 45 Minuten verzichten und einfach nur Herr Botschafter sagen? Ja. Ist das in Ordnung?
Gerne.
Wunderbar. Also Herr Botschafter, warum haben Sie eigentlich Deutsch gelernt? Wann haben Sie sich dafür entschieden und wo haben Sie das gelernt? Haben Sie irgendwelche familiären Verbindungen nach Deutschland?
Also in der Sowjetunion, wo ich aufwachsen musste, gab es ja keine Reisefreiheit. Deswegen durfte man gar nicht ins Ausland und für mich waren Fremdsprachen gar kein Thema. Also ich wollte Chemiker werden, meine beiden Eltern waren Professoren an der Uni in Lviv oder Lemberg, wie man auch sagte. Und das war für mich so ein vorgezeichneter Weg. Und dann hat sich es so ergeben, dass gerade als ich mein Abitur machte, wurde die Ukraine unabhängig. Und da stellte sich auch für mich die Frage neu, vielleicht macht es auch Sinn, dann was zu machen, denn für Ukrainer war das gar nicht möglich, als Diplomat tätig zu sein. Da musste man Sohn eines Parteifunktionärs sein, um eben überhaupt diese Chance zu haben, nach Moskau zu gehen. Und ich wollte das natürlich auch nicht, aber das war eben die Chance. Und um aufgenommen zu werden auf die Uni, musste man auch eine Fremdsprache, eine Prüfung ablegen. Und ich habe gar keine gelernt in der Schule. Das war natürlich einmal pro Woche und gar nicht Pflicht sozusagen. Und da habe ich innerhalb von 3 Monaten also Deutsch gelernt, um
in 3 Monaten
aufgenommen zu werden. Mhm. Und das hat
ganz geklappt. Gut funktioniert.
Ja. Und seitdem, ja.
Ich würde sagen, das hat hervorragend
funktioniert. Und, ja, und das Buch, das war so eine alte sowjetische Grammatik. Ich habe das zu Hause selbst gemacht, liegt immer noch irgendwo in meinem Bücherregal.
Herr Melnik, Sie haben ja schon in Hamburg und in Berlin gelebt. Das sind ja gewissermaßen auch die Städte, die Zeit und Zeit online eng verbinden. Der Heinrich wohnt in Hamburg und ich wohne in Berlin. Jetzt sagen Sie mal so ganz frei, was gefällt Ihnen denn besser? In welcher Stadt lebt sich's besser?
Ganz unabhängig davon, dass wir heute in Berlin sind und wahrscheinlich alle im Publikum in Berlin.
Also, wenn ich ehrlich bin, ich liebe Hamburg mehr als Berlin. Ja.
Guter Mann.
Ja. Aus vielen Gründen, aus familiären Gründen, weil ich habe nur 3 Jahre in Hamburg arbeiten dürfen und das waren wirklich schöne Jahre im Frieden. Das war die Zeit nach der Orangenrevolution und man konnte auch einiges bewegen. Unser Sohn wurde eingeschult in Hamburg, aber was ich am meisten an Hamburg mag, ist also diese Freiheit. Das ist eine Hanse und freie Stadt Hamburg und Berlin ist eine preußische Stadt, also für mich. Und deswegen, man tut sich hier schwerer, aber was die Arbeit betrifft, da muss ich gestehen, dass hier die Arbeit mir viel mehr Spaß macht, weil man in Berlin viel mehr bewegen kann. In Hamburg, ich versuche immer wieder nach Hamburg zu fahren, wo ich kann. Ich habe immer noch viele Freunde, auch unsere Nachbarn und viele andere. Aber in Berlin, da schlägt jetzt mein Herz, weil hier auch das Schicksal zum großen Teil meine Heimat entschieden wird. Und deswegen ist es wichtig, hier also die Flagge zu halten.
Das war jetzt am Ende doch eine diplomatische
Sehr
Antwort,
diplomatisch.
Die ganz gut für mich ausgegangen ist. Also Sie haben gut die Kurve noch gekriegt in meinem Sinne. Genau. Es ist jetzt ein bisschen schwierig von dem, also in dem Moment, wo man in einer Kriegssituation sich befindet, hört sich komisch an, darüber zu reden, was eigentlich schöner Hamburg oder Berlin. Ihr Land durchlebt gerade eine Situation, die keiner von uns kennt und keiner nachempfinden kann. Sie sind jetzt qua Beruf, qua Job, sind Sie ja in Berlin, haben Sie ja gerade schon gesagt, und das in zentraler Position. Ich habe mich gefragt, fühlen Sie sich eigentlich, haben Sie sich in den vergangenen 109 Tagen, die der Krieg jetzt ja schon andauert, eigentlich am richtigen Platz gefühlt oder gab es Momente, wo Sie gefühlt haben, ich wäre jetzt lieber in Lviv oder in Kiew?
Also doch, also ich glaube, dass ich am richtigen Platz hier sein darf. Und ich bin dankbar auch dem Schicksal, dem lieben Gott, auch dem Präsidenten dafür, dass ich in dieser dramatischen Zeit für meine Heimat in Deutschland weiterhin arbeiten darf. Es ist viel zu lange. Normalerweise bleibt man als 4, 5 Jahre als Botschafter. Ich bin schon über 7 Jahre und das ist eine lange Zeit. Aber ich bin froh und dankbar, weil ich gerade jetzt, wie ich glaube, auch doch einiges besser verstehen kann, als wenn ich als Neukömmling da wäre. Und da kann man, glaube ich, auch mit diesem Verständnis und diesen Erfahrungen, die ich hatte, gute und schlechte, kann man auch einiges bewegen. Und deswegen bin ich schon froh, dass ich hier sein darf und hoffentlich auch etwas für meine Landsleute bewegen kann.
Herr Botschafter, die wenigsten hier im Saal, und ich schließe mich da absolut ein, werden Anfang des Jahres es für möglich gehalten haben, dass es zu einem russischen Überfall auf ihr Land kommt. Noch am 23. Februar haben sehr, sehr viele in einer Mischung aus Hoffnung und vielleicht Naivität nicht damit rechnen können, wollen, dass wirklich einmarschiert wird und sind dann schockiert, komplett überrascht am Morgen des 24. aufgewacht und haben die Nachrichten bekommen. Ab wann haben Sie damit gerechnet, fest damit gerechnet, ab wann haben Sie gewusst, dass es einen Einmarsch geben wird?
Also ich hatte immer das Gefühl, dass das geschieht. Ich wusste nicht der Zeitpunkt, also wann das so weit kommen wird. Aber also mindestens seit April 21, dass es gab dieses erste große Manöver und dann im Oktober das zweite. Das war für mich schon quasi ein klares Zeichen, es ist soweit, dass Putin sich entschlossen hat, dann wirklich diesen großen, riesigen Krieg zu entfesseln. Und deswegen war das für mich auch so schmerzhaft zu sehen und zu spüren, dass hier in Berlin kaum jemand ähnliches Gefühl hatte, ja, dass das so weit kommen kann und dass man sich doch vorbereiten sollte. Und es ist schade, ja, es ist schade, dass man diese Anzeichen, die für uns Ukrainer vielleicht doch klarer gewesen sind, weil wir diesen Krieg, wie Sie wissen, seit 2014 spürten, nicht in dieser Dimension, aber immerhin. Also man hat noch im Sommer 14, das heißt schon vor 8 Jahren, Panzerschlachten wie im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine, aber das wurde alles schnell vergessen. Dann kam der Syrienkrieg, dann all die anderen Themen und dann hat es immer geheißen, okay, ein eingefrorener Konflikt in der Ukraine, man kann das irgendwie einhegen. Also die deutsche Politik hat sich darum ja gekümmert im Rahmen dieses Normandie-Formates und das war's. Aber dass das gebrodelt hat, dass man das Gefühl hatte, Putin wird nicht stoppen. Also er hat die Krim annektieren können ohne große Verluste, dann auch der Krieg im Donbass, diese Marionettenregime, die er eingeführt hat. Das alles waren nur die Vorzeichen für diesen großen Krieg. Und jetzt ist er da seit 108 Tagen.
Herr Melnik, Ihr Blick auf die Rolle Deutschlands soll ja später dann auch im weiteren Verlauf noch, da werden wir noch tiefer einsteigen. Aber wenn ich darf, noch eine Frage vielleicht zu Ihrer Seelenlage. Also wenn man Sie so beobachtet bei Ihren öffentlichen Auftritten und Sie sind ja wirklich sehr viel zu Gast gewesen in Talkshows, Sie waren im Bundestag und haben jede Menge öffentliche Auftritte, dann hat man so den Eindruck, Sie sind sehr kontrolliert und sehr gefasst. Gab es in den vergangenen mehr als 100 Tagen auch die Momente der Verzweiflung oder Tränen oder großer Traurigkeit? Oder ist es so, dass man das in Ihrer Position vielleicht auch einfach einkapselt und wegpackt für später, einfach weil die Kraft nicht da ist?
Nein, das kann man nicht tun. Also ich bin ein Mensch, auch wenn der Beruf, ich bin seit 25 Jahren im diplomatischen Dienst, da hat man schon quasi gewisse Erfahrungen, aber als Mensch kann man das nicht irgendwie ausschalten. Es gibt ja auch keinen Schalter, wo man sagt, ja, jetzt muss man hart bleiben und keine Emotionen zeigen. Also ich muss Ihnen gestehen, dass ich also fast jeden Tag weine. Also nicht im Publikum irgendwo, aber wenn ich zu Hause bin und wenn ich dann mir die Lage ansehe, wenn ich dann also Berichte lese oder auch dann erfahre, was geschieht in meiner Heimat, wie sie zerbombt wird, verwüstet, wie Menschen umkommen, also diese Brutalität, diese Barbarei, dann muss man weinen. Also ich weine regelmäßig, weil sonst man das gar nicht verkraften kann. Also ich bin ja kein Roboter, sondern ein Mensch und man braucht nicht nur Verstand, um wirklich zu sehen, also was man tut, wie man das tut, sondern man braucht auch diese Emotionen, um zu verkraften, denn sonst, das ist das Schicksal meiner Landsleute. Ja. Es sind viele Freunde, die jetzt nicht da sind oder die verletzt wurden. Das sind Millionen Menschen, die betroffen sind. Und mir zerbricht also jeden Abend oder jeden späten Abend, wenn ich zu Hause bin, das Herz, dass dieser Krieg andauert und dass wir alle so hilflos sind, dass wir nicht genug tun können, um ihn so schnell wie möglich zu stoppen. Und da verzweifle ich wirklich fast jeden Tag, muss man sagen, fast jeden Tag.
Wie ist denn die Lage jetzt ganz aktuell an der Front? Also wir alle wissen, im Donbass, der Donbass ist stark umkämpft, da stehen die ukrainischen Truppen schwer unter Druck. Die Russen haben zwar auch hohe Opferzahlen zu beklagen, aber sie rücken eben stetig immer weiter vor. Also droht der Ukraine der Verlust des gesamten Donbass, würden Sie sagen?
Also die Lage ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Also wir erleben gerade vielleicht die schlimmsten Wochen des Krieges an der Frontlinie. Ich rede nicht über Kriegsverbrechen an Zivilisten in Bucha, im Norden, aber auch jetzt im Südosten sind viele Gebiete, die seit Monaten besetzt sind. Ja, und da wird schon eine Annexion vorbereitet. Eine Kollegin von mir ist hier auch im Saal. Ihr Vater lebt in der Stadt Berislav. Dieser Stadt ist im Süden, wurde am zweiten Kriegstag besetzt. Ja, und er wohnt im Keller. Und das, was er dort sieht und spürt, ja, das will ich hier lieber nicht erzählen. Das heißt, diese Brutalität bleibt, aber an der Frontlinie ist die Lage am schwierigsten, weil ja, man kann sich vorstellen, Russland hat die zweitgrößte Armee der Welt und Putin hat alle Ressourcen, alles, was er hat, hat er konzentriert an eine Frontlinie, die vielleicht 20, 30 Kilometer breit ist, um die Stadt Severodonetsk, das ist die Region Luhansk. Und da kann man sich vorstellen, die Überlegenheit der Russen ist bei 1 zu 15 oder zu 20, was alle schweren Waffen betrifft, was die Munition 1 zu 40. Und das wird eingesetzt Tag und Nacht. Das ist eine höllische Maschine, die da rollt auf uns. Und wir sind zwar ein großes Land, ja, wir haben immerhin auch über 40 Millionen Menschen, Einwohner, aber das Ganze zu bestehen, ja, das ist unglaublich. Also wir haben enorme Verluste. Der Präsident hat selbst darüber gesagt, also 100 Leute, 100 Soldaten am Tag, die wir verlieren. Also das ist kaum vorstellbar. Tag und Nacht dieser höllische Beschuss. Und das Einzige, was uns retten kann, wir haben genug Leute mobilisiert. Wir haben jetzt knapp 700.000 Menschen, die jetzt eingezogen sind, Menschen wie ich. Also wenn ich in der Ukraine wäre, würde ich auch jetzt da an der Front kämpfen. Aber es fehlt an Waffen. Es fehlt an Waffen, und um diese Überlegenheit zu brechen, wir brauchen Artillerie, wir brauchen Haubitzen, wir brauchen Panzer, Schützenpanzer, wir brauchen Mehrfachraketenwerfer. All das fehlt uns, weil die Russen natürlich enorme Vorräte haben. Und alles, was sie haben, haben sie konzentriert mit der gesamten geballten Kraft an diesen Zipfel Land, um auch wirklich vorzudringen, und sie haben, sie machen Landgewinne. Und das gibt auch den Russen Zuversicht, dass sie dann noch weitergehen können. Und das ist sehr gefährlich, dass man auch dieser psychologische Moment, dass man sagt, dass man einfach zusieht, wie wir ausbluten. Es kann geholfen werden, übrigens auch aus Deutschland, nicht nur von anderen Partnern, die das tun. Und es geschieht zu wenig. Und das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Mhm.
Direkt im Anschluss daran die Frage, heute Morgen, also Samstagmorgen, während wir aufzeichnen, kam die Meldung aus der Ukraine, dass die Artilleriemunition an der Front, von der Sie gerade gesprochen haben, zu Ende geht. Ja. Es fehlen Waffen, aber jetzt fehlt offensichtlich auch an Munition. Sie haben schon darauf hingewiesen, es wird zu wenig geliefert. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass Deutschland zu wenig tue. Würden Sie sagen, wenn die Ukraine im Donbass eine Niederlage erleidet, dann trägt Deutschland daran eine Mitverantwortung?
Also zuerst einmal möchte ich hoffen, dass wir keine Niederlage erleiden. Das ist für uns keine Option, denn eine Niederlage würde bedeuten, dass nicht nur jetzt in diesen Gebieten, die schon unter Okkupation stehen seit Monaten, sondern auch im gesamten Land oder im gesamten Osten die Menschen dann leiden müssen. Das ist für uns keine Option. Aber zu Ihrer Frage, natürlich fragt man sich, wenn Deutschland helfen könnte. Und das ist der Fall. Deutschland hat in der Hand all die Möglichkeiten, auch im militärischen Sinne, um uns zu helfen. Man muss nicht monatelang, jahrelang warten, sondern es gibt Waffensysteme in den Beständen der Bundeswehr, und die können schnell, sofort, eigentlich schon vor Monaten hätten sie geliefert werden können. Am besten noch vor dem Krieg. Also ich bin hier seit 15 und ich habe immer wieder versucht, die alten Merkel-Regierung darauf hinzuweisen. Wir brauchen Waffensysteme, weil diese Gefahr ja für uns offensichtlich war. Und wie Sie wissen, hat die Kanzlerin uns diesen Weg versperrt. Also auch wir konnten keine Waffen kaufen bei der NATO, weil Deutschland das behindert hat. Bis zu dem Kriegsbeginn. Und heute ist die Lage anders. Deutschland kann uns helfen mit Waffensystemen. Und zum Thema Munition. Sie haben recht, Die Russen haben enorme Vorräte an Munition. In dieser Intensität dauert dieser Krieg schon so lange, dass wir fast gar nichts haben. Und die einzige Möglichkeit, uns zu retten, ist, dass wir umstellen auf westliche Waffensysteme. Da gibt es genug Munition. Zum Beispiel, wir brauchen Kaliber 1,55 und so in der Sowjetunion gab es 1,52. Das heißt, 3 Millimeter machen den Unterschied. Und dasselbe gilt für andere Systeme. Und deswegen, es ist noch nicht zu spät. Viele Ukrainer, das muss ich Ihnen sagen, betrachten diese Haltung der Ampelregierung als unterlassene Hilfeleistung, weil man kann etwas tun. Man sieht diese verzweifelte Lage der Menschen in der Ukraine und trotzdem zögert man. Aus einem Grund, den ich persönlich und die meisten Ukrainer gar nicht verstehen können.
Was ist aus Ihrer Sicht der Grund, dass die Bundesrepublik, die Bundesregierung so zögerlich liefert? Die Bundesregierung selber stellt es anders dar. Die betont, wir tun, was wir können, wir helfen. Wir haben für manche Waffensysteme selber keine Munition mehr. Stichwort der Flugabwehrpanzer Gepard. Andere Panzer müssen erst hergerichtet werden. Kampfpanzer sollen nicht geliefert werden. Man muss selber das Bündnisgebiet verteidigen können. Also es gibt verschiedene Gründe, warum die Bundesregierung sagt, wir tun,
was wir können. Ich muss leider sagen, dass alles nicht stimmt. Es gibt wahrscheinlich politische Gründe. Ich will da nicht spekulieren, aber vielleicht möchte man da auch ein Fenster sich beibehalten als Vermittler, dann nach dem Krieg, dann mal weiß, dass dieser Krieg früher oder später zu Ende ist und Russland wird nicht verschwinden. Vielleicht Putin hoffentlich schon, aber das Land bleibt und das Land ist durch die Propaganda so feindlich geworden, uns gegenüber, aber der gesamten freien Welt, dass man natürlich auch da einen Weg finden muss. Gleichzeitig ist es so, dass sowohl die Bundeswehr in der Lage ist, uns zu helfen mit Schützenpanzer, Marder. Das Thema, das seit Monaten auf der Tagesordnung steht, diese Maschinen hätten schon vor Wochen geschickt werden können. Und auch heute ist es noch nicht zu spät. Ich bin im Kontakt mit dem Geschäftsführer und das ist alles möglich. Die ersten 20 Marder hätten wir schon vor Wochen da und dann jede Woche 2 Marder könnten geliefert werden. Sie werden general überholt, weil das sind alte Maschinen, das sind über 40 Jahre alte Waffensysteme. Und das ist nur ein Beispiel. Das Gleiche gilt für Leopard 1, auch Leopard 2 Panzer. Das Gleiche gilt auch für diese Panzerhaubitzen, für Mehrfachraketenwerfer Mars, die erst vor einer Woche zwar zugesagt wurden, aber die Wahrheit ist, dass wir wissen nicht, ob auch diese vier Systeme, die jetzt quasi versprochen wurden, ob sie überhaupt noch geliefert werden, weil auch da jetzt Komplikationen gibt, technischer Art und so weiter. Und das kann nicht sein. Das kann nur sein, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, das nicht zu tun. Also Beispiel, wir haben jetzt knapp 300 Haubitzen bekommen von anderen Staaten, Norwegen 22, Polen jetzt 60 Stücke und so weiter. Aus Deutschland wurden 7 Stück zugesagt. Und die kommen erst Ende Juni und deswegen, ich kann mir selbst nicht erklären, dass es einen politischen Grund geben kann, damit, weil das so schleppend vorankommt, sonst kann ich mir das nicht erklären.
Wir haben uns vorher natürlich auch nochmal erkundigt bei der Bundesregierung, was ist der Grund? Ihre Position haben Sie ja schon mal dargestellt und deswegen wollten wir nochmal hören, was ist denn die Antwort der Bundesregierung? Auf die Haubitzen sagen die sind sehr viel komplizierter als zum Beispiel die französischen Systeme. Deswegen braucht man längere Ausbildungszeit. Die Ausbildung findet jetzt statt, auch mit ukrainischen Soldaten. Und bei den Kampfpanzern, speziell bei den ganz modernen Kampfpanzern, ist ein offensichtlich wichtiges Argument, ich gebe es erstmal nur wieder, es ist nicht meine Meinung, ich gebe es nur wieder. Die Bundesregierung sagt, die Gefahr, dass diese modernsten NATO-Panzer in die Hand der Russen fallen, ist so groß, das müssen wir auch mit in die Abwägung einstellen. Und deswegen haben sich alle großen NATO-Staaten dagegen entschieden, diese modernsten Kampfpanzer zu liefern.
Aber es geht nicht um den modernsten, also Leopard 2, auch das könnte geliefert werden, nicht von der Bundeswehr, sondern von der Industrie. Mhm. Man braucht nur grünes Licht der Bundesregierung dafür. 15 Panzer könnten schon heute geliefert werden. Es geht um Leopard 1 Panzer. Mhm. Und das sind Kampfpanzer, die über 40 Jahre alt sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Russen da etwas oder viel gewinnen werden, wenn sie so einen Panzer zerstören oder kappen. sollten. Deswegen, diese Ausrede ist für uns nicht schlüssig. Zumal, wie Sie wissen, und das war der einzige Erfolg, den wir hier erzielen konnten in den letzten Monaten, das Luftabwehrsystem IRIS-C, das ist wirklich das modernste, was man hat, wurde uns zugesagt. Und mit diesem Argument könnte man auch sagen, okay, die Russen hätten auch dieses System eigentlich irgendwie schnappen können und dann bekommen sie Zugang zu den modernsten Hightech-Systemen. Also das ist, glaube ich, für mich ein vorgeschobenes Argument und deswegen, es ist schade. Wir hoffen trotzdem, dass die Ampelregierung doch umsteuern kann, weil, wie gesagt, Menschen haben wir. Sie haben selbst gesehen, dass die Ukrainer motiviert sind, für ihr Land zu kämpfen, auch ihr Leben zu opfern. Wir würden vielleicht auch jetzt schon längst auch die Gebiete im Südosten, also Cherson, also bis zu Mariupol, befreien können. Die Russen haben dort nicht viele Soldaten. Das heißt, wir könnten das tun, aber wir haben keine schweren Waffen. Alles, was wir haben, ist jetzt konzentriert an diesem kleinen Zipfel im Donbass, um den Russen nicht zu erlauben, diesen Durchbruch zu erzielen, weil das hätte dann auch für uns verheerende Folgen. Und das ist der einzige Grund, wieso wir hoffen. Es gibt wirklich keine triftigen Argumente, um diesen moralisch richtigen Schritt. Alle sagen, dass die Russen nicht gewinnen dürfen. Okay, dass die Ukraine gewinnt, das tut man sich immer noch schwer hier. Aber dass Russland diesen Krieg verlieren muss, das ist Gott sei Dank das Herangehen der Bundesregierung. Aber dafür sollte man etwas tun, um Putin nicht zuzulassen. Und man glaubt, dass die Ukraine irgendwie schon selbst das Ganze regeln. Und das stimmt nicht. Die Soldaten, die mobilisiert werden, sie haben im besten Fall eine Schutzweste oder einen Helm. Auch das nicht immer. Eine Waffe schon, also einen Kalaschnikow haben wir genug. Aber das kann uns nicht retten vor dieser Übermacht.
Jenseits der ganzen Begründungen, die jetzt von der Bundesregierung vorgebracht werden für die Zögerlichkeit, warum so wenig und so zögerlich ausgeliefert wird, gerade an schwerem Waffengerät, gibt es ja auch ein Gegenargument, was viele in der Bevölkerung, glaube ich, beschäftigt und nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, nämlich die Angst vor einer weiteren Eskalation, also Angst davor, dass es eben durch einen solchen Move dann auch zu einem Atomkrieg im Worst Case kommen könnte. Sehen Sie dieses Risiko überhaupt nicht?
Also das Risiko eines Atomkrieges ist natürlich da. Also Russland ist Atommacht und das kann man nicht ausschließen. Aber wenn man ehrlich ist, dann glaube ich, dass dieses Risiko wirklich minimal ist. Und nicht nur Deutschland ist da gefragt oder ist gefordert, uns zu helfen. Es sind auch viele andere Staaten, die viel mehr liefern und die angeblich auch ein Risiko eingehen. Aber ich bin selbst Völkerrechtler vom Beruf und ich habe Bücher geschrieben in meinem früheren Leben, das ich genossen habe. Und ich kann Ihnen sagen, als Völkerrechtler, nicht als Diplomat, dass Waffenlieferungen in diesem Fall wie unserem, wo die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen wurde, wo wir das Recht auf Selbstverteidigung haben laut UNO-Charta, bedeutet für unsere Partner keine Kriegspartei. Das heißt, all diese Ängste, die leider seit Wochen hier in Deutschland geschürt werden von manchen Prominenten, aber auch dann auch von Politikern bestätigt werden, sie treffen nicht zu. Das heißt, uns zu helfen bedeutet nicht, dass man Eskalationspotenzial erhöht. Das stimmt nicht. Und Putin spielt ja mit Angst. Das ist seine Hauptwaffe, nicht die Atomwaffen. Ich glaube nicht, dass er Atomwaffen einsetzen wird, denn er ist ja kein Selbstmörder. Und allein aus dem Grund, er möchte in die Geschichte eingehen, nicht als jemand, der wie Nero Rom verbrannt hat, sondern er möchte in die Geschichte eingehen als jemand, der wirklich alte so russische Länder zurück ins Reich geholt hat. Und gestern hatte er noch eine solche Ansprache, wo er sagte, also wir holen nur das, was uns gehört. Und anstelle von Deutschen, von Ostdeutschen, würde ich mir jetzt wirklich Sorgen machen, weil die meisten glauben, dass nur die Ukraine jetzt sein Kriegsziel ist. Er will die Ukraine zurück, dann hat er Ruhe und wir sind alle happy, weil der Krieg vorbei ist und wir diese schrecklichen Bilder nicht mehr uns ansehen müssen. Das stimmt leider nicht. Also seine Ziele gehen viel weiter und deswegen will er keine Atomwaffen einsetzen. Er will nur einschüchtern, weil das seine Hauptwaffe ist. Er möchte Angst einjagen, auch Politiker in diesem Land, damit sie in eine Schockstarre sind und nicht mehr handeln, mutig handeln, wie die Lage das erfordert, aus unserer Sicht.
Herr Botschafter, im Deutschen ist das Wort diplomatisch ja geradezu ein Synonym für vorsichtig, zurückhaltend, verbindlich, immer freundlich. Sie haben es eben vorgemacht, Hamburg, Berlin, beides schöne Städte, sehr diplomatisch. Aber Ihr ganzes Auftreten, zum Teil in Talkshows, zugespitzt in Interviews und noch mehr zugespitzt in Ihrem Twitter-Feed, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man im Deutschen jedenfalls unter diplomatisch versteht. Sie sind forsch, Sie sind kontrovers, Sie sind aggressiv zum Teil. Wann haben Sie sich für diese Strategie entschieden und warum?
Also ich muss Ihnen gestehen, also dass ich nach wie vor, ich war Diplomat, ich bleibe Diplomat, ich bin kein Politiker. Aber und es gab ja keine Überlegung von mir, dann zu sagen, okay, jetzt das ist kein Spiel von meiner Seite.
Nein, überhaupt kein Spiel, sondern, aber man überlegt sich, das schaffe ich, damit komme ich nicht durch, jetzt probiere ich
es. Es ist einfach, also das kommt also vom Herzen, also vom Bauchgefühl her, wenn Sie wollen. Denn ich bin hier seit über 7 Jahren da und ich kenne deutsche Politik leider viel zu gut. Dass wenn man sich trifft und dann etwas versprochen wird und dann geschieht nichts oder das Gegenteil ist der Fall. Und ich habe leider erkennen müssen, dass ohne Öffentlichkeit, ohne dass man Themen, die schwierig sind, die man am besten hinter den verschlossenen Türen bespricht oder besprechen sollte, dass das gar nicht uns weiterbringt. Das war der Fall nach der Krim-Annexion, das war der Fall während des Kriegs im Donbass in den letzten 8 Jahren. Und wir haben gesehen, dass diese leise, traditionelle Diplomatie uns gar nicht weiterbringt. Und nur wenn diese Themen öffentlich diskutiert werden, nur wenn die Menschen mehr wissen, denn Menschen wird auch vieles vorenthalten. Menschen werden hier, das habe ich schon mal gesagt, schöne Märchen erzählt. Und die Deutschen, die lieben Märchen, Gebrüder Grimm und so weiter. Und viele Politiker hier sind auch gute Märchenerzähler. Und Menschen glauben, okay, alles ist gut, alles ist unter Kontrolle. Wir können uns zurücklehnen und das Leben genießen. Und da wird schon gekümmert um die Themen. Und ich habe das leider erkennen müssen in den letzten Jahren, dass das gar nicht funktioniert. Und deswegen manche Tweets, die vielleicht böse klingen, das kommt einfach von Emotionen, die mich überwältigen.
Sie schreiben die alle selbst?
Ja.
Wir haben kein Team dafür?
Nein, ich bin selbst, wir haben hier leider eine kleine Botschaft und alles, was ich schreibe oder was ich sage, auch im Twitter, das mache ich selbst und manchmal ist es eine Emotion, die einfach einen überwältigt, wo man sieht, es kann doch nicht sein. Also diese Kluft zwischen der Realität in der Ukraine und zwischen dem Wohlfühlgefühl hier in Deutschland, wo man denkt, okay, man kann das irgendwie schauen und das wird schon ohne uns irgendwie entschieden. Das ist der einzige Grund. Und da steht keine Strategie. Ich habe kein Team von PR-Leuten, die uns beraten. Das ist etwas, was vom Herzen kommt. Und ich hoffe, dass ich nicht zu viele Menschen beleidigen musste. Also
das ist genau die Frage
jetzt. Aber mir geht es darum, dass die Menschen in der Ukraine diese Hilfe bekommen. Diese Hilfe, die möglich ist und die notwendig ist. Und weil das nicht der Fall ist, es ist wirklich, also wie gesagt, ich bin ein Mensch, ja, ich bin kein Roboter.
Über das Beleidigen, da würden wir vielleicht noch mal einmal kurz nachfragen wollen. Also wenn man Ihr Twitter-Profil sich anschaut, dann sieht man eigentlich genau dieses Wechselbad der Gefühle. Ne? Das ist wirklich eindrücklich, ja? Also dass man wirklich das Gefühl hat, das kommt aus Ihnen heraus. Trotzdem, wenn Sie jetzt zurückschauen, gibt es eine Sache, einen Moment, eine Äußerung, die Sie vielleicht doch heute nicht mehr so tätigen würden? Ich will nicht sagen, sich dafür entschuldigen. Fangen wir erstmal an mit, wo Sie sagen würden.
Doch, also ich habe schon, also das ich reflektiere immer wieder und ich habe das schon öfters auch gemacht. Ja. Nicht immer öffentlich, sondern eher in Bezug auf die Menschen, die ich verletzt haben soll, wie Michael Roth zum Beispiel. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, weil manche Sachen, die gehen wirklich zu weit. Ja. Und als Mensch spürt man das.
Und was ist mit der beleidigten Leberwurst? Also wir erinnern uns alle, nachdem der Bundespräsident Steinmeier ausgeladen wurde von der Ukraine, hat ja dann unser Bundeskanzler gesagt, er wolle jetzt eben nicht mehr nach Kiew reisen. Dann haben sie als beleidigte Leberwurst tituliert. Also die eine Sache ist die Attitüde das Statement gegenüber der Bundesregierung, gegenüber dem Bundeskanzler. Aber das trifft ja vielleicht auch Menschen hier in der Bevölkerung, die einfach auch große Solidarität der Ukraine gegenüber bringen. Also würden Sie da heute vielleicht anders drauf schauen und sagen, ach, hätte ich mir vielleicht doch einen anderen Begriff gewählt, um meine Kritik rauszubringen?
Ja, also ich, seitdem ich begonnen habe, deutsche Sprache zu erlernen, und ich liebe diese Sprache, sie ist wirklich wunderschön und sie ist so reich an Begriffen, und deswegen zu diesem Begriff.
Beleidigte Leberwurst.
Ja. Also wenn ich über Leberwurst rede, das ist doch das ist ein Vergleich, das ist also wie Wolfgang Kubicki hat es, glaube ich, sehr passend gesagt, dass Olaf Scholz ist keine Wurst, hat er gesagt, ja, als Kommentar.
Hat er recht, oder?
Beleidigte Leberwurst ist für mich eben ein sehr schöner Ausdruck, der zeigt, wie reich die deutsche Sprache ist.
Und, haben Sie noch einen anderen?
Also es gab, ich muss Ihnen gestehen, auch in der Ukraine hat das natürlich viel Aufsehen erregt und viele Diskussionen. Und ich musste dann auch zu Hause erklären, auch meinem Präsidenten gegenüber, der natürlich auch geschockt war, was das bedeutet, ja, dass das genau, ja kein...
Was heißt beleidigte Leberwurst auf Ukrainisch?
Und ich musste wirklich erklären, also vom Anfang an, also dass diese Wurst da als letzte herausgeholt wird, aus dem Topf und also all das. Aber glauben Sie mir, ich bin kein Pöbler, ja, wie manche denken. Das, was kommt, kommt aus dem Herzen. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man so wachgerüttelt wird, dass man erkennt, etwas stimmt nicht. Ja? Wenn man gewohnt ist, immer was Schönes und Floskelhaftes zum Ausdruck zu bringen, was die Menschen zum Teil beruhigt, aber in der Sache bleibt ein Problem da. Und das Problem, wo man immer wieder versucht, Argumente zu finden, ja, die nicht schlüssig sind.
Aber bei allem Respekt, Herr Botschafter, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wenn Sie ihn beleidigen, nützen Sie doch Ihrer Sache nicht.
Ich hoffe, dass ich ihn also mit diesem Ausdruck nicht beleidigt habe. Ich hoffe. ich weiß nicht.
An einer anderen Stelle in einem Interview mit der FAZ, glaube ich, haben Sie mal gesagt, alle Russen sind im Moment unsere Feinde. Da habe ich auch gedacht, wirklich? Alle Russen? Auch die Russen, die selber in Opposition zu Putin stehen, auch die Russen, die jetzt das Land verlassen, auch die Russen, die in Gefangenschaft sind, auch die Russen wie Alexei Nawalny, sind die alle ihre Feinde, wirklich wahr?
Ja, das war auch eine Zuspitzung von meiner Seite, aber ich teile nach wie vor diese Meinung. Und das muss ich Ihnen auch so sagen, aus einem einzigen Grund, weil wir Ukrainer in dieser Situation, wo wir uns befinden, wir haben Zehntausende Menschenleben verlieren müssen. Und da haben wir keine Zeit jetzt zu fragen, bist du ein guter oder ein schlechter Russe? Oder bist du vielleicht teilweise, du verstehst Putin, aber bist du gegen den Krieg? Also für uns, es ist leider zugespitzt ausgedrückt, da gibt es nur Schwarz und Weiß. Da gibt es noch keine Grauen oder Zwischentöne im Moment. Und das müssen Sie auch meine Landsleute fragen. Ich glaube, dass die meisten Ukrainer jetzt so denken müssen, obwohl natürlich wir verstehen, dass viele Russen selbst dann leiden und selbst Opfer von diesem Regime geworden sind und selbst Russland verlassen müssen. Aber Sie haben Nawalny erwähnt. Klar, als möglicher Präsident wäre er vielleicht nicht so brutal wie Putin, aber auch ein Herr Nawalny ist für uns Ukrainer kein guter Russe, in dem Sinne, weil gefragt, ob die Krim dann doch zur Ukraine gehören sollte, sagte er fast wörtlich, wenn ich mich erinnere, die Krim ist doch kein Butterbrot, ja, das man hin und her schieben kann. Das heißt, da muss man schon aufpassen. Und deswegen, das ist ja natürlich ein Krieg, den Putin ausgelöst hat, aber eine große Mehrheit, vielleicht 80%, vielleicht weniger, aber immerhin eine überwiegende Mehrheit der Russen steht hinter Putin aus vielen Gründen, vor allem weil die Propaganda so massiv war in den letzten Jahren, und das hat man auch hier in Deutschland verschlafen. Man wusste, dass von Tag und Nacht seit der Krim-Annexion in allen wichtigen Talkshows, politischen Talkshows Russlands, nur das eine große Thema gab. Die Ukraine als Erzfeind, die vernichtet werden muss. Das hat man einfach vernachlässigt und weggeschaut dabei. Und deswegen ist es schwierig für uns jetzt zu schauen, okay, ist dieser Russe ein Guter? Sollen wir einen Test machen irgendwie oder befragen? Das ist ein Russland ist ein Feind als Staat. Das steht klar für uns. Und jeder russische Staatsbürger, der morgen vielleicht in die Armee eingezogen werden kann oder wird, jetzt gerade, wo wir sprechen, denn es wird eine verdeckte Mobilmachung gemacht in Russland, der noch vielleicht für uns Gefühle hat und ukrainische Literatur oder Lieder singt, wird morgen auf meine Landsleute schießen. Und deswegen, wir haben jetzt keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, ist ein guter oder schlechter Russe. Die sind Feinde und damit ist alles gesagt. Wenn der Krieg vorbei ist, wenn die Russen Reparationen gezahlt werden, wenn die unsere Gebiete, die besetzt wurden, zurückholen, und das sind 125.000 Quadratmeter Land, das sind ein Fünftel unserer Fläche, das ist ein Drittel oder mehr als ein Drittel von Deutschland, und nur wenn der Versöhnungsprozess zu Ende ist, und Sie wissen, wie lange das mit Frankreich, zwischen Frankreich und Deutschland gedauert hat. 20 Jahre mindestens, bis man jetzt diese Entente Cordial mit Frankreich heute hatte und Frankreich, Deutschland, Motor der EU. Es wird Jahre dauern. Und deswegen, ich muss Sie bitten, auch um Verständnis, dass wir als Ukrainer auch Recht haben, unsere Feinde zu hassen. Es klingt, ja, für viele Deutsche verrückt, absurd, das kann ich verstehen. Ich habe wenige Menschen getroffen, die diese Meinung von uns teilen würden, aber es ist leider so.
Werbung.
Diese Woche in der Zeit. Was wir verdienen. Leistet eine Lehrerin weniger als ein Unternehmensberater? Und warum bekommt eine Pflegekraft weniger Lohn als ein Ingenieur? Über die Unterschiede beim Einkommen der Deutschen und wie sie sich erklären lassen. Außerdem lösen Sie unser Quiz und gewinnen Sie eine Städtereise für zwei Personen. Alle Teilnahmeinfos finden Sie in der Zeit. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt im Handel oder direkt bestellen unter zeit.de/bestellen.
Die Zeit läuft leider. Wir wollen ja gleich noch einen Blick nach vorne werfen, wie dieser Krieg enden könnte. Vorab eine letzte Frage, weil das ja Deutschland auch sehr beschäftigt hat, diese demonstrative Ausladung unseres Bundespräsidenten. Wie schauen Sie da heute drauf? Würden Sie sagen, das war ja kein quasi emotionaler Ausbruch aus dem Moment, sondern das war ja eine wohlüberlegte Entscheidung. War das richtig im Nachhinein oder würden Sie das heute anders sehen? Gerne eine kurze Antwort.
Man braucht viel Zeit, um das Ganze zu erklären. Aber ich glaube, was richtig war in dieser Entscheidung, war ein Signal aus Kiew nach Deutschland und in die Welt, dass etwas schiefgelaufen ist. Wie Deutschland diesen Russlandpolitik betrieben hat, seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass da was falsch lag. Und das war eben vielleicht eine Bitte von der ukrainischen Seite an die Deutschen, mal sich Gedanken zu machen, dass nicht mehr dann sagt, okay, jetzt schauen wir nach vorne und alles, was zurücklag, hat keine Rolle. Also ich glaube, das war notwendig. Die Form, wie das erfolgte ist, darüber kann man natürlich streiten. Und ich möchte nochmals betonen, es gab keine Ausladung, wie das behauptet wurde. Es gab Unstimmigkeiten, also bei der Vorbereitung, das ist wahr. Herr Steinmeier ist eingeladen worden. Vorher, jetzt, mein Präsident hat mit ihm gesprochen, telefonisch. Der Parlamentspräsident war letzte Woche hier, hat auch ihm eingeladen, vor dem Parlament aufzutreten. Das heißt, dass alles, alles wurde ausgeräumt, ja, wirklich mehr als notwendig. Aber das Signal, dass man diese Vergangenheit doch aufarbeiten sollte, auch um zu verstehen, wieso ist das so viel schiefgelaufen ist. Und das würden auch, glaube ich, die Deutschen selbst brauchen. Wieso ist man jetzt so abhängig von Russland, Energieimporte, dass man keine richtigen oder keine mutigen Entscheidungen heute treffen kann, politisch, weil diese Abhängigkeit so massiv geworden ist. Das war, glaube ich, der einzige Grund, wieso dieses Problem mit Herrn Steinmeier entstanden ist.
Herr Melnik, ich glaube, wir laden Sie nochmal in diesen Alles-Gesagt-Podcast ein, ja, der so 5 bis 8 Stunden dauert. Wir sind jedenfalls viel zu kurz.
Ja.
ganz zum Schluss, wir haben noch 7 Sekunden. Wir überziehen jetzt einfach ein bisschen ganz zu Anfang. Gleich überziehen, da hat man noch Spielraum nach hinten. Wir überziehen ein bisschen, aber nur ganz kurz. Letzte Frage, wenn Sie einen Moment träumen können. Sie haben von Grimms Märchen gesprochen, die sprichwörtliche gute Fee. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was sich in Deutschland ändern soll, nicht in Ihrem Land, sondern in Deutschland, was wäre Ihr Wunsch an die gute Fee von den Grübern Grimm?
Also der einzige Wunsch an die Deutschen oder besser an die deutsche Politik wäre, dass man mutiger wird, dass man erkennt, dass dieser Wohlstand, den man sich erarbeitet hat, zu Recht, und die Deutschen sind stolz darauf, auch die anderen blicken mit Neid auf Deutschland, weil das Land so erfolgreich war, zu Recht so, weil man fleißig war und ist. Aber was fehlt, ist manchmal Mut, dass man trotz diesem Wohlstand, trotzdem, dass Deutschland eine so wichtige Rolle spielt als wirtschaftlicher Faktor, als Kulturnation, als große Kulturnation, dass man auch diesen Mut hat und dass man auch vielleicht mehr geopolitisch, strategisch denkt und nicht nur hofft, dass man als eine große Schweiz noch viele Jahrzehnte weiterhin in Ruhe leben kann. Die Welt ist einfach anders geworden. Die Welt ist verrückt geworden und gefährlicher geworden. Deswegen, da braucht man wirklich manchmal auch mutige Entscheidungen zu treffen. Das wünsche ich mir also jeden Tag. Also ich sage mir, wann kommt der Moment, wenn die deutsche Politik, wenn die Politiker, die hier die Verantwortung tragen, sagen würden, nein, also wir müssen doch ein Risiko eingehen, wir müssen doch auch schauen, dass wir Opfer tragen, dass wir nicht nur jetzt abwägen, wenn unsere Interessen betroffen sind, dann warten wir ab ein Jahr mit dem Embargo oder ähnlichen Schritten. Es muss zügiger werden und davon, glaube ich, wird auch Deutschland profitieren. Damit wird auch dieser Wohlstand gesichert sein. Wenn man jetzt glaubt, dass die anderen was tun, oder die Amerikaner, man sagt, die Amerikaner, die haben das Sagen, die müssen das alles übernehmen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen, das ist meine Hoffnung, dass dieser Mut, dass die Menschen spüren, dass auch Mut eine Tugend ist.
Herr Melnyk, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war, glaube ich, für uns beide und auch für das Publikum und für alle, die draußen zugeschaltet waren, eine sehr eindrückliche Stunde. Nein, es waren ja nur 45 Minuten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie auch so persönlich erzählt haben. Ich glaube, das war für uns alle hier ein großes Erlebnis. Das war es also jetzt, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie uns schreiben an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. Und wir bedanken uns natürlich auch bei allen Zuschauern und Zuschauerinnen, die hier heute im Saal sitzen, die gelauscht haben, und an das ganze Team, das dieses Podcast-Festival hier ermöglicht hat. Wirklich eine tolle Erfahrung. Vielen Dank.
Kleinen Moment, sparen Sie sich noch ein bisschen Beifall auf, denn wir müssen natürlich auch nochmal ausdrücklich sagen, Herr Botschafter, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind in diesen so existenziellen Tagen für Ihr Land. Herzlichen Dank dafür.
Danke.
Alle, die uns irgendwann hören werden, weil diese Folge wird ja auch noch ausgestrahlt, nämlich in der nächsten Woche am 17. Juni, kann man das natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, auch nochmal nachhören. Denen sei gesagt, es gab jetzt hier Standing Ovations für Herrn Botschafter. Danke. Und ganz herzlichen Dank und danke. Auf Wiedersehen und noch einen schönen Tag heute beim Podcast-Fest.
Danke.
Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.